Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Englischunterricht der Oberstufe las Frau Krieger, die entgegen ihrem Namen überaus friedlich war, mit uns einen Roman über Südafrika. Das ist nun schon lange her und ich erinnere mich an ganz viele Details, die da sicher drin waren, überhaupt nicht mehr. Es ging um einen Mann, der sich um seine erwachsenen Kinder sorgt, die irgendwie alle auf die schiefe Bahn geraten waren. Einer von ihnen hatte sogar einen Mord begangen. Aber so viel ich auch an Einzelheiten vergessen habe, ich erinnere mich genau daran, dass sich mit jeder Schulstunde eine zäher werdende Lähmung über uns Schüler legte. Armut, Gewalt, Hass. Mir ging auf die Nerven, dass jedes Umblättern nur neue Schrecken auf der folgenden Seite brachte. Alles düster. Ich fragte die Lehrerin dann, was muss eigentlich in Südafrika passieren, damit alles noch gut ausgeht? Und ich erinnere mich daran wie heute. Das war das, was in meiner Erinnerung sich festkrallte. Sie wurde plötzlich ernst und sagte dann, es war Ende der 70er Jahre, Soweto, gerade aufgekocht, es ist zu spät. Die Gewalt wird irgendwann so massiv explodieren, dass alles im Chaos untergeht. Dieser Ausbruch der sonst so ganz sorgfältig abwägenden Lehrerin, das habe ich bis heute nicht vergessen. Wir wissen längst, dass dieses düstere Szenario sich nicht bewahrheitet hat. Ein Segen. Aber es gibt so Situationen, die sind nach unserem Eindruck erstmal rabenschwarz, so dass man nichts mehr sieht. Ich saß vor knapp einem Monat mit Uland Spalinger zusammen, der die letzten 5 Jahre als Bischof der deutschen Kirche in der Ukraine zugebracht hat, Dienstsitz Odessa. Nach seiner Zeit im Ausland war er jetzt wieder zurückgekehrt und Pastor in Deutschland. Wie geht es da weiter? Er schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht, aber ich mache mir große Sorgen. Inzwischen bekomme ich nur noch schlechte Nachrichten von meinen Freunden da. Ein schwarze Wand-Lebensgefühl. Das kenne ich und das kennen Sie wohl auch. Wohl jeder, der nicht notorisch eine rosa Brille aufsetzt, nachdem er sich morgens die Zähne geputzt hat. Deshalb ist Pfingsten wichtig. Es ist das Fest des frischen Windes. Es ist das Fest der Freiheit. Wir brauchen die Erinnerung an Sätze wie diesen von Paulus, den Frau Passers uns in einer etwas anderen Übersetzung gelesen hat. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das schreibt Paulus an Christen in Rom, die er ebenso wenig kennt, wie er uns in Celle kennt. Und dennoch nehme ich diesen Satz von ihm und mache ihn zum Lieblingssatz dieser Pfingsttage. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Ich finde dieses Lebensgefühl wieder in dem Bild, das Sie vorne auf dem Gottesdienstprogramm haben. Bei allen Einschränkungen, die so eine Wiedergabe in Schwarz-Weiß und verkleinert mit sich bringt. Man erkennt doch, glaube ich, was diese große Bronzeskulptur, also überlebensgroß, von Zenos Froudakis sein soll. Sie heißt schlicht Freiheit. Sie steht in Philadelphia und zeigt überlebensgroß eine Befreiungsgeschichte. Froudakis sagt selber dazu, es sind eigentlich 4 Figuren, aber doch ja eigentlich nur eine, wenn man von links nach rechts schaut. Am Anfang ist eine Art Mumie gefangen in den Hintergrund. Im zweiten Rahmen beginnt die Figur sich frei zu ringen, im Stil von Michelangelos Sklaven, der sich rausdrängt. Die dritte Figur hat sich von der Wand befreit und losgerissen und tritt heraus, und die vierte Figur ist ganz frei. Siegreich, die Arme hochgerissen, im Hintergrund bleibt aber der leere Platz noch zurück. Losgelöst von dem, was einen bisher eingebunden hat. Froudakis sagt selbst, es könnte auf ein inneres Ringen um Freiheit gedeutet werden oder auch auf die Überwindung äußerer Widerstände. Paulus nennt es frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei, so frei wie die Figur, die sich aus dem eng anliegenden Korsett befreit, frei durchzuatmen, weit auszuschreiten, die Arme hochreckend. Am liebsten möchte ich ganz bei dieser vierten Figur bleiben, die vollendete Freiheit, so scheint es ja erstmal, so wie sie da steht. Aber ich muss gestehen, es ist ja doch eine Prozessskulptur, die alle Stadien auf dem Weg zur Befreiung pointiert darstellt. Auch Paulus trägt dem Rechnung, denn er spricht nicht nur von Gefangenschaft und Freiheit, von Tod und von Leben, sondern nimmt das auf, was wir manchmal in unseren Knochen spüren, das Gefühl, so ganz bin ich doch noch nicht da. Paulus sagt es in der Vorstellungswelt der damaligen Zeit mit der Unterscheidung von Leib und Geist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und Paulus ist ein glaubwürdiger Zeuge. Er spricht ja aufgrund der eigenen Lebenserfahrung. Er könnte so manches erzählen. Ich schäme mich inzwischen für mein altes Leben. Ich war immer schon einer von den Hundertprozentigen. Wenn ich etwas mache, dann richtig. Und so habe ich auch Christen verfolgt. Ich dachte, das ist richtig. Das Übel an der Wurzel ausrotten. Ich merkte gar nicht, dass ich meine eigene Wurzel ausriss, bis zu dem Zusammenbruch vor Damaskus. Da hat sich Jesus Christus mir in den Weg gestellt. Er hat mich nicht verdammt. Vielleicht hat er gewusst, dass ich im Grunde ihn suchte. Seit dieser Begegnung bin ich auf dem Weg der Freiheit. Ich kann endlich zu meiner eigenen Schwachheit stehen. Ja, gerade wenn ich schwach bin, fühle ich die Kraft seines Geistes in mir. Und so sehr ich sie in mir spüre, es bleibt ein Ringen, aber Christus lebt. Er lebt in mir immer neu. Na gut, vielleicht habe ich da Paulus etwas zu viele von meinen Gedanken untergeschoben, aber er ist eben auch eine so gute Reflexionsfläche für die Freiheitsgeschichte. Jesus Christus begegnen und frei aufleben. Damit ist die grundsätzliche Entscheidung getroffen. Denn dann ist man bei dem letzten Wort des Predigttextes aus dem Römerbrief. Dieses Ringen um Freiheit machen wir nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott uns stärkt. Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in euch. Er wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott wirkt in euch. Aber auch hier ist es wieder spürbar, schon jetzt und noch nicht so ganz. Er wohnt in euch, aber er wird euch lebendig machen. Zukunft und doch immer die Gegenwart schon dabei. So sehr wir an Pfingsten einstimmen wollen, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit Paulus müssten wir nüchtern genug bleiben, um festzustellen, Neues ist eingepflanzt, aber noch nicht ausgewachsen. Gott gebe Segen, dass es gedeihe. Noch einmal nach Südafrika hinübergeblendet. Im Juni 64, also vor genau 50 Jahren, wurde Mandela verurteilt. Lebenslang. Damals eigentlich ein Todesurteil, das nur nicht so formuliert wurde, weil man den Märtyrer nicht erschaffen wollte. Und dann wurde er doch frei, 36 Jahre später. Aus dem Kerker kommt er und reckt die Arme hoch und deutet selbst die Erfahrung eines einigermaßen friedlichen Wandels in Südafrika als Wirken von Gottes Geist. Er sagt, das Böse kann nicht siegen, das Böse kann eine Zeit lang herrschen, manchmal sogar gewaltig und grausam, aber es kann nicht siegen. Das lässt Gott nicht zu. Ich glaube, so einen frommen Satz kann man wohl nur wagen, wenn man ihn selbst erlebt hat. Gott hält mich, stellt meine Füße auf weiten Raum, auch wenn andere den Raum für mich auf Zellengröße eingeschränkt hatten. Ich wünschte mir, wir könnten in einigen Jahren ähnliche Freiheitsgeschichten aus Odessa, Kiew und Donetsk erzählen. Warten wir es mal ab. Aus Südafrika hören wir ja immer noch sehr unterschiedliche Geschichten, nachdem dieser wichtige Wandel eingetreten ist. Freiheit ist möglich, aber danach ist lange noch nicht alles klar und entschieden. Südafrika ist anders, ist weiter, aber bestimmt kein Himmel auf Erden. Und so muss man auch sagen, in der Skulptur ist auch nur dieser erste große Schritt gezeigt. Wie sieht der zweite, der dritte aus? Er wird wohl jeder eigene Schritt, ein Schritt in die pfingstliche Freiheit Gottes sein. Jeder, der sich darauf einlässt, hätte dann etwas zu erzählen. Am Freitag erzählte ich einem Kollegen von den Vorgedanken zu dieser Predigt, der Freiheit und diesem schönen Bild der Skulptur. Und er sagte dann, also es wird ganz auf den Einzelnen zugeschnitten. Und seitdem arbeitet es in mir, wenn es um das Erlebnis der Freiheit geht, wie wirkt denn das auf eine Gemeinschaft? Dazu müsste doch was gesagt werden. Ist Pfingsten nicht auch das Urdatum der Kirche? Ebenso wie es das Urdatum der Begeisterung und Befreiung des Einzelnen ist? Ganz bestimmt. Wir haben es ja auch da gehört, in der ersten Lesung Pfingsten, da waren viele Menschen zusammen. Davon erzählt die Apostelgeschichte. Aber jeder Einzelne von ihnen erlebt die Gegenwart des Heiligen Geistes. Jeder Einzelne spürt Gottes Freiheit in sich. Jeder Einzelne kam zur Gemeinde hinzu. Und dann war sie da, die Gemeinschaft der Heiligen, Kirche. Dieses altbacksch klingende Wort, Gemeinschaft der Heiligen, da steckt viel drin. Wir sprechen es ja regelmäßig im Glaubensbekenntnis. Die Gemeinschaft der Heiligen, die ist das, wenn man sich so ein bisschen von dem Bild von Froudakis entfernt und mehr in den Blick nimmt als nur den Einzelnen, dann erkennt man, wie sich nicht nur der eine herausschält aus der Form, die ihn eng gehalten hat, sondern wie es immer mehr solche Gestalten gibt, die frei werden. Kommen sie zusammen, sind sie in unserer christlichen Deutung die Freiheitsleute Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen. Wohl uns. Wenn man gelegentlich etwas von diesem Freiheitswind in unseren Hallen spürt, man könnte sonst auf die Idee kommen, diese Geschichte mit der Freiheit gelte nur Helden wie Mandela, die mit einer 9 Meter großen Bronzestatue in Pretoria geehrt werden. Noch größer als die von Froudakis. Froudakis erinnert uns, in dir und in mir keimt der Same von Gottes Freigeist. Lebe auf. Amen.